Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Pipilotta Victualia, Rollgardina, Pfefferminza, Ephraimstochter Langstrumpf. So der Name der Hauptfigur einer Kinderbuchreihe der schwedischen Autorin Astrid Lindgren. Eine Figur, die die Fantasie von ganzen Generationen von Kindern seit 1941 angeregt hat. Pipilotti Rist heißt eine Schweizer Künstlerin mit internationalem Ruf. Rist ist Videokünstlerin und hat vor kurzem ihren ersten Kinofilm Peppermenta herausgegeben. Die Weltpremiere war am Filmfestival in Venedig und das sagt etwas über Pipilotti Rists Renommee. Um darüber zu diskutieren, sind heute bei mir Marcy Goldberg, Filmwissenschaftlerin aus Kanada, wohnhaft in Zürich, und Franziska Oliver, Filmspezialistin, ebenfalls aus Zürich. Pipilotta Pfefferminza Langstrumpf ist das exzentrische Mädchen mit den feuerroten Haaren, das die in Anführungs- und Schlusszeichen normalen Kinder Annika und Thomas in die Freuden der Lebensfreude einführt. Und Pipilotti Rist, die macht nun einen Film, der heißt Peppermenta und handelt von einem ebenso exzentrischen Mädchen, das ihren Freunden Verwin und Edna was denn die Freuden der Lebensfreude zeigt. Die Parallelen scheinen offensichtlich. Ist Peppermenta die Fortsetzung von Pipilotta, Marcy Goldberg?
Also nicht wirklich die Fortsetzung, die ist ganz sicher eine Inspirationsquelle für den Film, aber es gibt auch andere, wie zum Beispiel die Filme der Beatles aus den 60er Jahren.
Ich finde, Peppermenta könnte altershalber die Fortsetzung sein von Pippi Langstrumpf, sie ist ein Teenager, Peppermenta. Ist es aber insofern nicht, denke ich, weil Pippi Langstrumpf, die Anlage der Pippi Langstrumpf viel radikaler ist. Die lebt ohne Eltern in der Villa Kunterbunt. Das ist recht radikal für ein kleines Mädchen. Und insofern ist Peppermenta als Teenager in Pippi Lottirists Film nicht radikal.
Aber also an und für sich die Spur ist deutlich gelegt von der Künstlerin selbst, dass man die Referenz sofort finden muss zu dieser Pipilotta Victualia Rollgardina Pfefferminza. Muss immer aufpassen, dass man die Namen hier nicht durcheinander bringt.
Die Spur ist klar, aber ich denke, sie ist auch ein bisschen augenzwinkernd. Und vor allem, also der Film Peppermenta von Pipilotti Rist ist keineswegs als die Verfilmung des Buchs zu verstehen und auch nicht als die Fortsetzung für Erwachsene. Ich glaube, da würde man sowohl dem Buch wie auch der Künstlerin Unrecht tun. Pipilotti Rist geht spielerisch mit einigen Fragen um, die vielleicht verwandt sind wie die Fragen von Pippi Langstrumpf damals. Aber das erste Pippi Langstrumpf-Buch, ja, es ist schwierig, das auszusprechen. Das erste Buch ist Anfang der 40er Jahre erschienen. Mhm. Die Welt hat sich inzwischen viel verändert, die Medienwelt auch.
Aber die Grundfrage, die ist ja eine, die wahrscheinlich die Menschheit seit jeher etwas angeht. Ich zitiere jetzt die Großmutter dieser Peppermenta, die da aus dem Jenseits ihrer Enkelin sagt, tu immer, wovor du dich am meisten fürchtest. Und die Enkelin zieht jetzt aus, um diesen Spruch in die Wahrheit umzusetzen. Und das erinnert mich aber trotzdem an die Pipilotta aus den Kinderbüchern von Astrid Lindgren. Das ist eine Art von Aufruf zum Mut, zum Spaß.
Ja, es ist ein Zeit zum Spaß, ja, und Pipilotti nennt ihren Film ein zeitgenössisches Märchen. Und die Zutaten des Märchens, die sind ähnlich wie in Pipilottis Film. Man muss eine Anfangsformel haben, das wäre eben die eben gerade genannte, tu immer, wovor du dich am meisten fürchtest und schau dann, was passiert. Dann braucht es eine Reise, das tut die Peppermenta auch mit ihren Freunden. Dann braucht es eine magische Formel, das wären dann diese Klarsichtfolien von Farbpaletten, die sie brauchen, um die Leute zu gesund zu machen oder ihnen eben die Freude zurückzugeben. Aber dann braucht's noch die bösen Figuren.
Und die kommen? Die bösen Figuren?
Nein, die kommen nicht.
Trägt denn so eine Story einen ganzen Spielfilm lang? Also wir wissen jetzt, da ist ein Mädchen, das kämpft dann gegen eine graue Welt. Das ist ein Thema, das wir öfters mal finden, auch in der Kinderbuchliteratur, sagen wir Momo zum Beispiel, kämpft auch gegen graue Männer. Alle kämpfen gegen irgendwelche freudlosen Welten. Trägt denn diese Geschichte einen Spielfilm an, hier jetzt bei Peppermenta?
Also ich finde nicht. Und da mit dieser Frage nähern wir uns ein bisschen den Schwächen des Films aus meiner Sicht. Um wieder noch ein letztes Mal ein bisschen einen Vergleich zu machen mit dem Buch. Pippi Langstrumpf als Buchfigur ist eigentlich eine sehr bodenständige Person. Und die Bücher sind dann konstruiert als eine Reihe von Anekdoten, Begegnungen mit verschiedenen Leuten. Die Spezialität von Pippi Langstrumpf ist es, langweilige und spießige erwachsene Menschen, also sich auf solche Menschen lustig zu machen und in Debatten immer gegen sie zu gewinnen, weil sie eine andere Logik hat für ihre Argumente. Und es geht immer in Richtung, man darf ein bisschen unkonventionell sein, um trotzdem ans Ziel zu kommen. Und ihre Ziele sind oft eigentlich sehr, sehr bodenständige, sehr konkrete Ziele. Nicht nur, dass sie eine vage Vorstellung von Spaß haben möchte, aber sie möchte Sachen machen. Sie möchte ihr Pferd in die Schule bringen. Sie möchte zu Hause, oder sie muss zu Hause putzen und das macht ihr keinen Spaß. Und dann zieht sie die Putzschwämme an wie Rollschuhe und dann so kann sie so durch die Küche gleiten. Das sind so sehr, sehr konkrete Sachen. Und das ist für mich ein bisschen das Problem mit dem Film Peppermint von Pippi Lotiris. Was sind die Ziele der Hauptfigur? Und was sind die Begegnungen? Und schließlich auch, was ist die Geschichte? Also ich finde auch nicht, dass ein Spielfilm immer von einer sehr narrativen Geschichte getragen werden muss.
Also die Geschichte von A bis Z führt.
Ja, und vor allem also ein Film von einer Künstlerin, darauf kommen wir sicher noch zu sprechen. Ich poche nicht darauf, dass ein Film ganz klar eine Geschichte haben muss mit so Plotpunkten und so weiter nach Rezeptbuch. Aber wenn man so etwas versucht oder wenn das die Absicht ist, dann merkt man sehr schnell, wenn das fehlt.
Ist mir sehr ähnlich gegangen. Ich glaube, Marcy Goldberg hat das magische Wort schon gesagt über Pippi Lotti, also Pippi Langstrumpf. Das ist zwar, wir sollten diesen Vergleich irgendwann dann lassen. Pippi Langstrumpf als bodenständige Figur. Ich habe ein Problem mit dem Teenager Pepperminta. Ich finde das eine seltsam konturenlose und auch seelenlose Figur. Sie ist eine Kunstfigur. Sie passt eigentlich in den Kontext Kunst viel mehr als in eine Geschichte mit einem Exposé und mit einem Ziel eben. Und die Begegnungen ist das andere. Ich glaube, die Menschen, die definieren sich in den oder die kriegen Konturen in den Begegnungen, also in Dialogen mit anderen, in der Spiegelung im anderen und so weiter. So werden die Lichter auf Personen geworfen, so werden Personen zu runden Wesen. Und das passiert hier nicht.
Weil keine Persönlichkeitsentwicklung in der Auseinandersetzung?
Nicht wirklich. Die Begegnungen sind, die sind zwar physisch hier, aber Auseinandersetzung gibt's praktisch keine. Und so bleiben die Figuren der Werwin, der hat, das ist ein Hypochonder oder ein hat vielleicht einen großen Ödipus-Komplex, ein klassisches Muttersöhnchen. Und dann gibt's die Edna, die nicht zu ihrem weiblichen Körper stehen kann. Und das ist es dann. Das sind die Schablonen eigentlich und tiefer geht das nicht. Und deshalb bleibt man irgendwann mal draußen. Es kann einen nicht reinziehen, es gibt keine Identifikationspunkte. Ja. Und deshalb ist es für einen Film lang dann doch ein bisschen zu lang.
Das würde jetzt aber darauf hindeuten, dass an und für sich der Wechsel von der Videoarbeit von Pippi Lotiris, wie wir das kennen und wie das auch weltweit geschätzt wird in der Kunstszene, die Übertragung eigentlich auf eine Kinoleinwand einfach nicht richtig funktioniert. Marcy Goldberg.
Gut, das ist eine andere Frage und ich würde sagen nachher unbedingt etwas dazu, aber ich möchte noch einen Punkt wieder aufnehmen, was Francis Goldenberg gerade gesagt hat. Die Hauptfigur, diese Pepperminta, die Botschaft, die sie bringen sollte, oder diese Idee, man sollte weniger Angst haben und man sollte versuchen, die Leute glücklich zu machen. Ich meine, wer kann dagegen sein? Aber als Figur macht das sie auch ein bisschen irritierend. Oder vielleicht mehr als nur ein bisschen. Und sie hat mich auch an eine andere Spielfilmfigur erinnert, aus einem Film vom vergangenen Jahr, der Film Happy Go Lucky von Mike Lee aus England. Und da ist auch eine Frau, sie ist so optimistisch und so positiv und sie möchte allen irgendwie eine gute Laune bringen. Und sehr oft hat es genau die umgekehrte Wirkung, dass die Leute nur noch griesgrämiger werden, weil sie immer versucht, irgendwie so Sprüche zu ziehen und Schulterklappen und lächeln und so und alles super. Und am Anfang vom Film Peppermint gibt es so eine ähnliche Szene. Peppermint, die erwachsene Peppermint, sie will dem Briefträger helfen, die Briefe zu verteilen. Mhm. Ja. Und er möchte das natürlich nicht. Und dann, sie schnappt trotzdem ein paar Kuverts und geht dann so ein bisschen kindlich hüpfend über die Straße und sucht sich die Adressen aus von den Briefen, also wo sie hingehören. Und das ist etwas, also bei aller Sympathie für Pippi Lottierist und für ihr Projekt, und ich muss sagen, als Künstlerin bewundere ich sie sehr. Ich finde sie auch eine sehr integre Person und ich wollte diesen Film wirklich gern haben. aber sie hat es mir zum Teil ein bisschen schwer gemacht.
Das finde ich auch noch schnell, das nervt eigentlich viel eher, als dass es uns diese Freude bringt, die Pippi Lottierist uns bringen will. Hm. Es nervt, wenn die Peppermint klein ist als Zehnjährige und wenn sie im Freibad die Badetücher der Kids stiehlt und sie um sich wickelt und dann mit diesem dicken Wust vom Sprungbrett springt, dann ist das irgendwie noch lustig und das ist das, was Zehnjährige machen. Das sind so Streiche und die Lehrerin wirft sie dann auch aus dem Klassenzimmer. Aber wenn der Teenager Pepperminta dann eben diese Briefe klaut und einen, glaube ich, eben der verbrennt noch oder der geht noch verloren, das ist dann wirklich nicht in Ordnung, da finden wir, hey, hallo, so nicht. Der andere, der führt immerhin zu Verwen, der nachher ihr Reisebegleiter wird. Aber das ist dann doch alles eben ein bisschen zu harmlos. Hm.
Alle wollen den Film mögen eigentlich, alle, die reingehen, weil man Pippi Lottierist ja sehr mag als Person oder auch als Künstlerin oder auch beides. Und man merkt jetzt, wenn man die Rezeption anguckt in den Zeitungen auch, dass da eine gewisse Ratlosigkeit herrscht. Der Tagesanzeiger hat sich so aus der Affäre gezogen, dass sie zwei Menschen antreten ließen und beide haben sehr unterschiedliche Meinungen geäußert dazu. Auf der einen Seite haben wir einen Journalisten, der sagt, das war kein Kino mehr, das war Blubber, Glabber und Plopp. Und wenn ich das richtig verstehe, dann meint er das recht ironisch. Und auf der anderen Seite schreibt ein anderer Journalist, Pippi Lottierist schafft den Wechsel auf die Kinoleinwand mit erstaunlicher Leichtigkeit. Die Videastin, die plötzlich Cineastin wird. Geht das so einfach, zum auf die Frage von vorhin zurückkommen, Marcy Gopal?
Ja, die Sache mit dem Tagesanzeiger, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es so, dass der Filmkritiker eher negativ war und der Kunstkritiker fand den Film als Film super. Mhm. Und dann merkt man auch, was passiert, wenn die Leute ein bisschen über ihre Fachgrenze hinaus sich wagen. Für den Kunstkritiker war das ein sehr erzählerischer, also ein richtiger Film halt. Und für Leute, die wirklich irgendwie andere Erwartungen dem Spielfilm gegenüber haben, war das dann ein bisschen ungenügend. Jetzt zur Frage, ob man das kann oder was passiert, wenn
ja, also
wenn
in diesem Künstler, konkreten Fall schon. Ne?
Genau. Ich denke, da kommt man wirklich an ein grundsätzliches Problem an. Und zwar Videokunst. Und Videokunst in einer Installationssituation, wie die von Pippi Lottierist schon seit 2 Jahrzehnten gemacht wird. Diese Kunst braucht keine Geschichte. Diese Kunst lebt von Stimmungen und von Bildern und von so ein bisschen schwebenden Gedanken, die kommen und gehen. Und wenn ich an gewisse Installationen von Pippi Lottierist denke, ist es ihr so gut gelungen, diese Stimmungen zu schaffen, durch die Bilder, durch die Musik auch, die in ihren Filmen und ihren Arbeiten immer eine wichtige Rolle spielt. Um ein paar konkrete Beispiele zu nennen, sie hat Sip My Ocean, das ist eine meiner Lieblingsarbeiten von Pippi Lottierist. Da hat sie zwei sich spiegelnde Wände in eine Ecke projiziert. Das heißt, wenn man das sich vorstellen kann, die Ecke ist die Mitte der Leinwand und dann gibt's links und rechts das gleiche Bild verspiegelt. Und dadurch kann sie so sehr schöne abstrakte Formen auch produzieren. Und die Musik dazu, das war auch so eine sehr zweckentfremdete Version von Wicked Game von Chris Isaak. Das ist wirklich so eine Schnulze. Mhm. Und das hat sie gesungen, wenn ich mich nicht täusche, auch mit ihren Kolleginnen von Les Rennes Prochaines. Mhm. Und zum Teil wird gar nicht gesungen, sondern geschrien und geheult. Und das ist eine Arbeit, die ist so vielschichtig. und hat so viele Assoziationen, die sie mit sich bringt. Und so wirklich so eine hypnotische Wirkung. Man kann auch heute, diese Arbeit kann man auch auf YouTube finden, was eigentlich sehr schade ist, weil,
weil viel zu
man
klein
sieht fast gar nicht. Aber auch die Kommentare auf YouTube, alle schwärmen, die finden das so toll. Das ist wirklich so, Pippi Lotti-Rist hat wirklich uns etwas in unser Leben gebracht, ob wir ob unser Leben wirklich grau ist oder nicht, sei dahingestellt. Ja. Das ist wirklich so ein Beitrag. Und jetzt, Entschuldigung für den langen Bogen, aber jetzt ein Spielfilm kann das nicht wirklich über 90 Minuten hinhalten. Und ein Spielfilm versucht auch anderes, oder man hat andere Erwartungen, wenn man ins Kinosaal geht. Da muss schon etwas mehr passieren.
So. Ja, wenn ich vorher gesagt habe, die Kunstfigur, da meine ich auch eine Figur in einem Kunstkontext. Und ich denke auch, Pippi Lotti-Rist kann zum Beispiel große Räume sehr, sehr gut bespielen. Ihre Installationen sind wirkungsvoll. Und ich habe da im Film habe ich an zwei Momenten habe ich gedacht, das wäre super als begehbare Installation. Also die vielen Unterwasseraufnahmen, die sind, wenn ich denke, an der amerikanischen Westküste gibt's Aquarien, die kann man so unter Plexiglastunnels kann man durchgehen, dann sieht man die Haie über sich schwimmen. Und bei Pippi Lotti gibt's filmisch so, also Pierre Menel hat das wunderbar gemacht mit der Kamera. Man merkt, dass er schon lange mit Pippi Lotti zusammenarbeitet. Dann gibt's diese Unterwasserszenen, unter denen man sehr gerne durchgehen würde. Das wären sinnliche Erlebnisse oder eine Tramfahrt. Das Tram, das in einem Tunnel steckt, der aus Farbstreifen besteht, also wie so aus einem Warp eigentlich sieht das aus, kommt dieses Tram gefahren. Das wären super Installationen mit diesen Kunstfiguren, aber nicht Spielfilmfiguren, die sie nicht sind.
Sie hören DRS 4 News mit dem Kulturstammtisch. Wir sprechen über den neuen Film von Pippi Lotti-Rist, der heißt Peppermint. Wenn ich das richtig verstanden habe, irgendwo eine der Schwierigkeiten, die man hat, Pippi Lotti-Rist macht Kunst im 3D-Raum und plötzlich ist das alles auch reduziert auf eine Leinwand. Das ist eine Dimension, das ist flach. Verliert das dadurch Pippi Lotti-Rists Bilderwelt?
Nein, ich denke nicht. Das hat einfach eine andere Wirkung. Und man hat auch eine andere Erwartungshaltung. Es ist natürlich anders, wenn man in einem Museumskontext an einer Arbeit vorbeispaziert und stehen bleibt. Wie bei ihren Installationen oft der Fall ist, man setzt sich dann langsam auch auf den Boden, weil man merkt, nein, ich möchte länger bleiben. Das ist anders, als wenn man im Kinosaal sitzt. Und übrigens, es gibt Installationen, die sie in den letzten 2-3 Jahren gemacht hat, mit Bildern, die sie auch für den Film gedreht hat. Unter anderem die Ausstellung, die sie letztes Jahr in New York hatte. Ich habe sie leider nicht gesehen, aber sie war im Museum of Modern Art in New York. Und dazu muss man sagen, es gibt nicht sehr viele zeitgenössische Schweizer Künstler und Künstlerinnen, die im Museum of Modern Art in New York ausstellen. Mhm. Ich glaube, das einzige andere Beispiel, das mir in den Sinn kommt, ist Thomas Hirschhorn. Das wäre eine Geschichte für
sich. Das ist eine Geschichte für sich tatsächlich.
Und das heißt, also man kann wirklich stolz sein auf die Arbeit von Pippi Lotti-Rist und sie überzeugt viele Leute in vielen verschiedenen Kontexten mit dieser Arbeit. Aber jetzt zum Film wieder. Es ist irgendwie schwierig, den Finger auf den Punkt zu bringen, was da genau
irritiert.
Sie hat ein paar interessante Botschaften in dem Film. Also nicht nur diese etwas plakative Aussage, dass man das tun sollte, wozu man sich nicht getrauen würde. Sie hat auch ein paar Seitenhiebe auf Zweierbeziehungen. Zum Beispiel, es gibt auch eine Stelle, wo gesagt wird, so eine Zweierbeziehung, eine Liebesbeziehung zur Zweit ist etwas für Angsthasen. Sie hat eine ganze...
Das wäre ein eigener Kulturstammtisch.
Ja, bei Gelegenheit mal machen.
Einfach zu sagen.
Nein, aber einfach zu sagen, das sind so auch, oder ein bisschen, sie stellt ein bisschen in Frage die konventionelle Idee der romantischen Liebe. Es gibt eine ganze Arbeit, die sie macht mit dem Körper, vor allem mit dem Frauenkörper, mit Nacktheit, mit Sinnlichkeit, mit Menstruationsblut. Zum Beispiel. Und da merkt man, dass sie auch, also sie hat viel Potenzial und sie hat einiges zu sagen. Aber wie man das in einen Spielfilm einbetten müsste mit einer Handlung, vielleicht gibt's nicht die richtigen Figuren. es gibt auch einen Erzählstrang, wo es um Älterwerden geht, eine ältere Dame, die mit ihrem eigenen, also zu bevorstehenden Tod konfrontiert ist. Und das sind eigentlich alles schöne Sachen und schöne Ideen.
Oder auch die Pfaffen kommen dran, die Polizisten kommen dran, die werden am Schluss noch Opfer eines Farbanschlags. Es ist ja ganz nett, der Pfaff bekommt pink und die Polizisten rot und da werden Leute mit Krawatten zusammengebunden, die werden einander buchstäblich näher gebracht. Und es sind nette Ideen und die funktionieren, finde ich, im Kunstkontext gut. In dieser Spielfilmhandlung, die nie zur wirklichen Handlung wird und die, wie gesagt, keine Figuren mit Tiefenwirkung hat, bleibt es halt eben künstlich und wie Kunst, aber kein Spielfilm.
Und dann das führt dann dazu, dass gewisse Leute das Gefühl haben, es sei eigentlich dieser Film, dass sich auf eine Botschaft reduzieren, nämlich genau der Kampf gegen das graue Leben. Etwas hätte mich noch interessiert. Sie haben ganz am Anfang gesagt, Marcy Goldberg, dass der Film so eine Art Bildsprache auch rübertransportiert aus den 60er Jahren, vielleicht früher 70er Jahre. Sie haben die Filme der Beatles angesprochen, sagen wir Yellow Submarine zum Beispiel, Sgt. Pepper's. Wäre das ein Film, der in die damalige Zeit reingepasst hätte? Von Ihnen aus gesehen?
Vielleicht besser, auf eine Art, von der Botschaft her. Weil ich denke,
also in
vor
die
allem,
Hippie-Zeit meinst
ja, ja, das genau, das habe ich so verstanden. Weil genau diese Vorstellung, dass unser Leben, unser Alltag ist grau und langweilig und wir brauchen mehr Farben und wir brauchen mehr Lebensfreude. In den 60er Jahren war das, soweit ich das mitbekommen habe, eine wichtige Botschaft und eine wichtige Entwicklung in der Gesellschaft. Ich bezweifle, dass das heute eigentlich der Fall ist. Wir haben immer noch einen Alltag und der Alltag ist vielleicht nicht immer so lustig und kann manchmal langweilig sein, aber eine graue Welt, wo das Schräge keinen Platz hat, das ist nicht mehr der Fall. Es ist fast umgekehrt eigentlich. Wir leben in einer bilderüberfluteten Welt, die durch und durch von Werbung und Konsum durchdrungen ist, von den Medien, alles ist möglich und das verursacht eine gewisse Ratlosigkeit auch. Und die Botschaft des Films ist für unser Zeitalter fast ein bisschen, also zu wenig ironisch eigentlich, zu sehr 1:1.
Aber Pippi Lottierist, in Interviews bezieht sie sich in letzter Zeit sehr oft auf eben ihre Kindheit, eben diese Zeit. Und sie hat auch ein Kind. Und ich glaube, das hat auch etwas mit der Mutter Frau Rist zu tun, die sich eben jetzt ihrer kindlichen Inhalte ein bisschen besinnt. Nur die kommen für uns jetzt, fürs Publikum, spät. Für sie selbst ist es natürlich eine wahrscheinlich eine goldrichtige Aufarbeitung dieser Zeit und auch eben mit dem Kind, das jetzt, ich weiß nicht, 8 ist. Ja, aber für heute, wie gesagt, unsere bilderüberflutete Welt, die Farbreize überall, eigentlich nicht. Eigentlich wäre eine andere Form angesagt.
Also ein Film, der ein bisschen so in einer Hippie-Ästhetik auch verharrt, in dem Sinn eigentlich, mit den Sgt. Peppers-Uniformen, die man da sieht und so weiter. Also es ist schon eine Bildsprache, die einem von damals bekannt vorkommt.
Ja.
Die Blue Meanies?
Hey, die gibt's
die
Bösewichte
aus, Yellow Submarine.
Gut, da wäre auch noch ein Punkt, etwas, das mich persönlich ein bisschen irritiert hat. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es ein bisschen unfair, diesen Vorwurf gegen den Film zu bringen. Aber die Filme der 60er Jahre, die mit Militäruniformen und so weiter so spielerisch umgegangen sind, das hatte damals auch einen Grund, weil man wollte gegen gewisse Kriege protestieren, vor allem den Vietnamkrieg. Und die Idee, dass man die Figur des Soldaten so verhunzt hat, das hatte auch mit dem zu tun. Es ist nicht von ungefähr, oder der Sergeant Pepper, der irgendwie Oberst, oder ich weiß nicht, wie man das übersetzen würde. Hat auch etwas Politisches an sich. Das ist eine gewisse Art von politischem Protest, das damals gepflegt wurde, dass man nicht auch schwarz-weiß und grau und seriös Protest gebracht hat, sondern man hat versucht, durch Farben und durch Ungehorsam und durch ein bisschen exzentrisch sein, auch gegen gewisse Lifestyles und gewisse Werte zu protestieren. Und heute wären wir eigentlich in der gleichen Lage. Es gäbe ähnliche Sachen, wogegen man sein könnte. Und da hat für mich, und wie gesagt, das ist vielleicht unfair, aber da hat für mich Pipilotti Terrist ein bisschen die Gelegenheit verpasst, auch ein bisschen politischer zu sein in dieser Arbeit. Und wenn schon, wenn sie ihre Figuren auch in uniformähnliche Kostüme steckt, wie die der Beatles damals, dass man auch noch den Bezug ganz klar macht zu dem, wogegen man kämpft, mehr als nur die Langeweile oder langweilige Reden von Uniprofessoren.
Und kaum
Menschen. Es gäbe viel mehr, worüber man sich aufregen könnte.
Dabei sind die Ansätze ja gemacht mit eben dem Muttersöhnchen im privaten Bereich, nicht? Das Politische im privaten Bereich. Wie löst sich der Sohn von der übermächtigen Mutter? Da habe ich mehr erwartet. Habe ich dieses Szenario, da habe ich gedacht, jetzt kommt's, jetzt gibt sie Gas, jetzt geht sie in die Tiefe. Und das kam dann nicht. Und eben mit dem Farbanschlagen, die Polizisten und die Pfaffen, das wäre ja alles da. Und mit Polizisten und Pfaffen, da gibt's heute noch einiges zu reden, nicht? Aber es kommt nicht.
Noch ganz zum Schluss, ganz kurz, die Damen, wir sind beinahe am Ende des Kulturstammtisches angelangt. Schicken wir die Leute trotzdem ins Kino?
Ja, schon. Aber einfach mit ein bisschen runtergeschraubten Erwartungen vielleicht.
Ich weiß gar nicht so recht. Ich habe persönlich Lust bekommen, die ganze Kunst von Pipilotti nochmals anzuschauen, wann immer möglich. Und ich habe Lust auf ihre Kunst durch den Film, was ja schon mal nicht schlecht ist. Mhm. Wenn es darum geht, dann bitte, ja, geht ins Kino. Wenn euch aber die 16 oder 18 Franken, was es mittlerweile kostet, in unseren Kinos reuen, dann geht in die nächste Kunstausstellung von Pipilotti Rist.
Das war der Kulturstammtisch zum neuen Film von Pipilotti Rist, Peppermint. Zu Gast waren Marcy Goldberg und Franziska Oliver. Mein Name ist Eric Facon.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch.